Leben auf Pump. Deine Sprechstunde mit Empathie. Von und mit Herzensdoc Dr. Nana Bimpongbuta. Internist, Kardiologe und Notfallmediziner. Hör auf dein Herz. Hör rein, die Sprechstunde mit Nana startet jetzt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben auf Pump, deine Sprechstunde mit Empathie. Ich bin Selina aus dem Podcast-Team von Herzensdoc Nana und der ist natürlich auch hier.
Ja, sehr gerne sogar. Hallo Selina.
Hi. Richtig. Ich freue mich total und ich habe einfach mal zu dieser Sprechstunde mit dir ein Thema mitgebracht.
Ah, sehr gut. Okay. Sehr schön, sehr gut.
Ich habe quasi ein Problem mitgebracht, was wir jetzt zusammen behandeln.
Sehr gut. Eine Herausforderung hast du mitgebracht. Sehr gut.
Ja. Und zwar geht es um das Broken Heart Syndrom.
Ah, okay.
Ich habe davon zum ersten Mal gehört. Da war ich vielleicht ein halbes Jahr getrennt. Mhm. Ich war über 8 Jahre in einer Beziehung und die ist dann zu Bruch gegangen, muss man wirklich sagen. Und hat mich schon sehr in einen tiefen Liebeskomma katapultiert. Mhm. Und irgendwann begegnete mir dann dieser Begriff, Broken Heart Syndrom. Und dann habe ich das so durchgelesen, worum es da geht und dachte mir irgendwie so, ey, das fühle ich irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das hatte, aber diesen Schmerz, den ich wirklich im Herzen gefühlt habe. Und es hat sich nicht angefühlt wie eine Einbildung, wie irgendwie ein ganz normaler, eine Traurigkeit, sondern es war wirklich so, dass sich das so ganz schwer angefühlt hat, als würde das so richtig Kraft brauchen, um zu pumpen. So hat sich das angefühlt für mich. Und da dachte ich mir, das ist ja wirklich Wahnsinn, dass ich so eine Traurigkeit, so ein Liebeskummer tatsächlich auf das Organ auswirken kann. Mhm. Bin mir aber nicht sicher. Ich muss nämlich sagen, ich muss jetzt verraten, ich habe das in der Bild gelesen.
Also in der Bild ist nicht schlecht unbedingt, aber manchmal ein bisschen übertrieben.
So, und deswegen komme ich nämlich jetzt mit diesem Thema zu dir, weil ich mir gedacht habe, wenn jemand weiß, ob es das gibt oder nicht, ob das ein Urban Mythos ist, dann weißt du das. Und deswegen lass uns mal bitte heute über das Broken Heart Syndrom reden.
Sehr gutes Thema, da bin ich ganz bei dir. Auch ein wichtiges Thema, glaube ich, was auch unseren Zuhörern viel bringen kann. Wenn wir darüber sprechen. Also was du vielleicht gehabt haben könntest und was das ist, ist sicher Liebeskummer. Ne? Also eine, sagen wir mal, ein Gefühl der Traurigkeit, was du auch auf dem Herzen merkst. Und man sagt ja auch so im Alltag, hast du was auf dem Herzen, ne? Was Mama oder Papa oder Geschwister manchmal fragen. Ne? Also das Herz ist wirklich ein ganz zentrales Thema sowieso. Ne? Und hängt auch ganz eng mit der Psyche zusammen. Ne? Oder mit der Seele oder Geist, je nachdem, wie wir das nennen. Und dieses Broken Heart Syndrom, das ist eine richtige Erkrankung. Also das ist nicht nur, in Anführungsstrichen, Liebeskummer. Also nur, soll jetzt nicht abschwächend wirken, aber Liebeskummer ist ja die Seele alleine betreffend. Mhm. Aber dieses Broken Heart Syndrom ist eine Erkrankung, die die Seele betrifft und das Herz wirklich richtig betrifft. Was meine ich damit? Bei dieser Erkrankung ist es so, dass die Patienten sich vorstellen mit typischen Symptomen eines Herzinfarkts sogar. Also es ist so ein bisschen so, wie du jetzt eben auch beschrieben hast. Ja. Die verspüren einen bestimmten Druck auf der Brust, die haben Luftnot, denen geht es nicht gut, die gehen deswegen zum Arzt, berichten häufig natürlich von, sagen wir mal, dem allgemeinen Befinden, wenn dafür in der Praxis Zeit ist, ne, wenn der Arzt dafür Zeit hat. Und dann wird natürlich, wie so oft, wenn jemand über Herzbeschwerden berichtet, als erstes eine Herzstromkurve, ein EKG, geschrieben. Mhm. Und dieses EKG ist eines der Tools, die uns helfen, Entscheidungen zu fällen für weitere diagnostische Schritte, die wir vornehmen müssen. Und in einer anderen Folge hatte ich schon mal mit dem Dirk auch besprochen, es gibt bestimmte Veränderungen, die uns dazu veranlassen, im EKG, die uns veranlassen, sofort notfallmäßig aktiv zu werden, weil wir dann einen Herzinfarkt sofort erkennen können. Das ist die schlimmste Form des Herzinfarkts. Mhm. Bei der Erkrankung, die du ansprichst, also diesem Broken Heart Syndrom, gibt es auch EKG-Veränderungen. Und zum Teil sind die Veränderungen, die wir da sehen, genauso wie die Veränderungen, die wir bei diesem schlimmsten Herzinfarkt sehen.
Ach krass.
Genau. Und das ist dann natürlich für den Arzt, der diese Veränderung sieht, immer sehr alarmierend.
Ja.
Das heißt, die Abläufe, die wir dann haben, wenn jemand Beschwerden hat und EKG-Veränderung hat, die sind immer gleich, unabhängig von der Ursache. Also egal, ob die Ursache jetzt dieses Broken Heart Syndrom ist, also einfach Traurigkeit, oder ob die Ursache wirklich ein echter Herzinfarkt ist. Was machen wir als nächsten diagnostischen Schritt? Wir nehmen dann Blut ab. Und in den Blutwerten können wir erkennen, ob das Herz eine Schwierigkeit hat, weil die Herzwerte sind dann erhöht, wenn Herzmuskelgewebe zerstört wird, wie beim Herzinfarkt. Und wenn wir dann diese Kombination haben, Beschwerden, EKG-Veränderung und erhöhte Herzwerte, dann nennen wir das einen Herzinfarkt erstmal, bis zum Beweis des Gegenteils.
Ah, okay.
Und was dann passiert ist, es geht eine Kette los. Der Notarzt wird alarmiert, der Notarzt bringt mit Blaulicht diese Person ins Krankenhaus und diese Person bekommt aufgrund dieser Veränderung eine Herzkatheteruntersuchung. Was ist eine Herzkatheteruntersuchung? Eine Herzkatheteruntersuchung ist eine Röntgenaufnahme, bei der wir die Herzkranzgefäße mittels Kontrastmittelgabe darstellen. Das heißt, wir nehmen einfach ein Röntgenbild, ganz normales Röntgenbild, und gleichzeitig geben wir über Zugänge, die wir geschaffen haben, von außen Kontrastmittel. Und dieses Kontrastmittel befüllt die Herzkranzgefäße und dadurch werden die sichtbar. Weil im Röntgenbild sehen wir ja normalerweise nur Knochen. Mhm. Aber durch die Kontrastmittelgabe können wir die Herzkranzgefäße sichtbar machen. Und bei Menschen mit dieser Erkrankung, also mit einem Herzinfarkt, ist es so, dass die Herzkranzgefäße verändert sind, verschlossen sind oder verengt sind. Und dann müssen wir einen Stent, eine Gefäßstütze einbauen, um die Durchblutung wiederherzustellen. Beim Broken Heart Syndrom ist es aber so, dass diese Menschen, das sind meistens auch Frauen, die davon eher betroffen sind, da hat man viele Studien gemacht, die sind eigentlich komplett herzgesund bis zu einem einschneidenden Ereignis. Mhm. Zum Beispiel der Tod eines nahen Angehörigen, zum Beispiel plötzlich verunglückt oder der Tod von einem Lieblingshaustier oder irgendwas, was diese Person wirklich tief beschäftigt, so ähnlich wie das bei dir auch war. Ne? Und dieses Ereignis führt zu Veränderungen, die wir messen können. Das heißt, in der Herzkatheteruntersuchung können wir dann sehen, die Herzkranzgefäße sind völlig normal, die sind frei, das Herz ist gut durchblutet. Diese Person hat also keinen klassischen Herzinfarkt, also keine klassische Durchblutungsstörung an den Herzgefäßen oder Verschluss oder Verengung an den Herzgefäßen. Aber es liegt was anderes vor, was wir sehen können. Und zwar ist bei dem Broken Heart Syndrom die Pumpleistung des Herzens massiv eingeschränkt. Das Herz pumpt nur noch ganz wenig Blut weg, wie bei einem 100-jährigen Menschen.
Ach krass,
genau.
Wow.
Und das ist dann das Spannende, weil durch diese Konstellation von Trauer, die Hormone, die ausgeworfen werden, die Stresssituation, schlägt es diesen Menschen wirklich aufs Herz. Und das können wir messen, sowohl in der Herzkatheteruntersuchung, wenn wir Kontrastmittel in die Hauptkammer reingeben, dann können wir sehen, ob die Hauptkammer das Kontrastmittel wegbewegen kann oder ob das ganze Kontrastmittel stehen bleibt. Mhm. Und benannt ist dieses Broken Heart Syndrom nach der japanischen Tintenfalle.
Tintenfalle?
Genau.
Was ist das denn?
Die Tintenfalle ist wie so ein Krug, der oben eine kleine Öffnung hat. Und das benutzen die Japaner, um bestimmte Tintenfischsorten zu fangen.
Ah, okay.
Genau. Und wir nennen diese Erkrankung, Broken Heart Syndrom, auch nach dieser Tintenfischfalle, Takotsubo-Kardiomyopathie, also Takotsubo-Herzerkrankung. Mhm. Weil, wenn wir Kontrastmittel geben und das Kontrastmittel in der Kammer wird nicht weggepumpt, dann nimmt die Kammer die Form dieser Tintenfischfalle an. Es sieht genauso aus wie die Tintenfischfalle. Mhm. Und nach dieser Tintenfischfalle ist diese Erkrankung benannt. Das heißt, wir sehen eine richtige, akute Erkrankung des Herzens mit der Ursache dieses einschneidenden Erlebnisses.
Wahnsinn.
Ja. Wow. Und das ist wirklich spannend.
Und gibt es denn, also mal angenommen, es wurde jetzt kein großes Gespräch vorher geführt. Also der Arzt weiß nicht von irgendwelchen Ereignissen, die wir gerade beschrieben haben. Ja. Könnte man trotzdem an einer Stelle, also dann wahrscheinlich spätestens im Krankenhaus, sehen, dass es kein Herzinfarkt ist, weil ich hatte das jetzt gerade so verstanden, in der Praxis vielleicht noch, bei den ersten Schritten, die eingeleitet werden, da kann man es noch nicht so richtig unterscheiden von dem Herzinfarkt.
Genau, richtig.
Und im Krankenhaus dann wird quasi sichtbar, es ist eigentlich ein gesundes Herz, aber mit denselben Symptomen wie beim Herzinfarkt.
Richtig, ganz genau. Hast du gut verstanden.
Sehr gut.
Genau, also das ist ja das Spannende, dass man das am Anfang gar nicht erkennen kann. Also wir haben ja die diagnostischen Wege, also wie finden wir raus, ob jemand eine Erkrankung hat, da haben wir Hilfsmittel für. Und eins davon ist natürlich die Anamnese, also wir fragen den Patienten, was passiert ist. Wir fragen nach den Symptomen. Das hilft uns. Dann hilft uns die körperliche Untersuchung. Ja. Also ich bin ja der Herzensdoc und als Herzensdoc bin ich natürlich daran interessiert, die Patienten immer zu fragen als erstes. Ja. Zu fragen und dann auch körperlich zu untersuchen. Ja. Ich finde das sehr, sehr wichtig und wir bringen das auch den Assistenzärzten immer bei, dass das nach wie vor ein Hauptjob ist von uns als Ärzten, dass wir die Patienten wahrnehmen, dass wir zuhören, was sie sagen oder hinhören und dass wir die auch untersuchen. Und der nächste Schritt ist dann das EKG, Ultraschalluntersuchung, und mit dieser Kombination zusammen mit den Blutwerten werden wir auf einen Pfad geleitet. Und wie du gesagt hast, genau, am Anfang kann man nicht unterscheiden, ist das jetzt ein akuter lebensbedrohlicher Herzinfarkt, also eine Verstopfung oder Verengung der Herzkranzgefäße oder nicht. Und um das zu wissen, müssen wir diese Herzkatheteruntersuchung machen, weil da können wir die Herzkranzgefäße ja sehen.
Ja.
Und wenn wir dann sehen, die sind ganz glatt und super durchblutet, dann ist schon mal erstmal die Alarmierung wieder zurückgestellt. Dann kann man sagen, gut, Alarmstufe Rot ist nicht mehr, wir können jetzt auf Gelb und auf Grün gehen.
Okay.
Genau.
Ich finde es wirklich faszinierend, dass bei diesem Broken Heart Syndrom oder auch Takotsubo.
Takotsubo.
Dass wirklich der Beweis dafür ist, wie krass unsere Psyche sich auf das Herz ausüben kann, oder?
Absolut. Ja. Und es ist sogar so weit, dass wir diese Patienten, die das haben, genauso behandeln müssen, wie jemand, der einen Herzinfarkt hat. Die bekommen dieselben Medikamente. Häufig ist es aber so, dass das erholt. Ne? Also nach einigen Wochen, das dauert schon einige Wochen, zusammen mit den Medikamenten erholt sich das wieder, dann kann man die Medikamente wieder ausschleichen. Ne? Aber du hast recht, die Psyche, also die Seele oder der Geist, hängen wirklich mit dem Herzen ganz eng zusammen.
Hast du denn schon mal selbst, also das Broken Heart Syndrom habe ich ja jetzt auch quasi gelernt, das hatte ich dann jetzt wahrscheinlich nicht, aber es fühlt sich ähnlich an, also es ist nicht so akut und nicht bedrohlich, aber dieser Herzschmerz, das gibt es ja trotzdem, das habe ich mir jetzt auch nicht eingebildet, sondern das kann sich schon ein bisschen aufs Herz legen.
Natürlich, absolut. Ne? Und das ist ja, das Schöne ist, alle Organe hängen irgendwie zusammen und ich sehe die Seele auch als ein Organ, auch wenn wir die Seele so gar nicht anfassen können oder so, aber die Seele oder der Geist ist sicher auch ein Organ und alle Organe hängen zusammen und deswegen ist es ja so wichtig, finde ich zumindest, dass man diese Ausgeglichenheit versucht zu erreichen jeden Tag, ne? Dass man diese Balance findet, weil wir sind nun mal in einer Welt oder ich sag mal, solange man jetzt sich nicht einschließt und das Zimmer nicht verlässt. Also wenn man sich einschließt und das Zimmer nicht verlässt, dann passiert einem wahrscheinlich nichts und man erlebt auch nichts. Aber sobald man das Zimmer, die Wohnung verlässt und rausgeht, ist man ja in der Welt. Und da gibt es nur mal bestimmte Dinge, die passieren. Da gibt es nur mal bestimmte Begebenheiten und Umstände, und mit denen wir umgehen müssen. Und ich bin aber überzeugt, dass wenn man sich damit beschäftigt, wie zum Beispiel wir jetzt gerade, dass man einfach drüber spricht zum Beispiel, dass das helfen kann.
Total. Also jetzt, wo du es gerade gesagt hast, mit der Ruhe und der inneren Mitte, das ist nämlich auch das, was mir geholfen hat tatsächlich. Ja. Also ich muss schon sagen, dass ich mich auch erstmal so ein bisschen abgekapselt habe nach der Trennung und in meinem Liebeskummer. Also ich habe so alle Phasen durchlebt. Erstmal natürlich so Party hard und wir ignorieren jetzt gerade mal, dass es uns schlecht geht sozusagen, mir und meiner Seele. Und dann eben dieses tiefe Loch, da habe ich mich echt eingeschlossen, versucht mich zu schützen auch vor der Außenwelt. Ja. Und habe dann aber über den Weg in die mit der Meditation zum Beispiel, ich habe sehr, sehr viel meditiert dann, habe ich wirklich gelernt, in diese Ruhe zu kommen wieder, weil ich nämlich tatsächlich in meinem Kummer, den ich hatte, zum Glück keine so eine, also es war irgendwie auch Trauer, muss ich schon sagen. Man beerdigt ja sozusagen auch eine Beziehung, die man hatte. Also irgendwie ist es auch Trauer. Aber es ist natürlich weit entfernt davon, einen Menschen, also einen Verwandten zu verlieren durch einen Todesfall oder so. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Aber trotzdem, diese Meditation hat mir sehr geholfen, auch im Außen dann. Weil als ich dann nämlich wieder angefangen habe, so ein bisschen zu leben, rauszugehen, hatte ich auch oft mit Panikattacken zu kämpfen, bei der das Herz ja auch wahnsinnig schnell schlägt.
Genau, anderes Thema.
Genau, anderes Thema. Aber auch da hat mir dann die Meditation geholfen, mit dem Schmerz umzugehen und wirklich in die Ruhe zu kommen.
Absolut.
Also das kennst du auch, dass dich das runterholt.
Ja klar, und ich meine, wir sind ja selber als Ärzte auch nur Menschen, meistens zumindest. Und der Ärztenstock ist nahbar und nur ein Mensch, so wie alle anderen. Ich habe nur viel gelesen und einen Kittel an, das ist eigentlich nicht. Aber ich bin ja auch nur ein Mensch und ich merke das ja bei mir manchmal selber auch. Und ich glaube, was einem auf jeden Fall helfen kann, ist einfach die Gewissheit, dass man das darf. Ne, dass man auch traurig sein darf. Ich sage das auch meinen Kindern zum Beispiel, wenn was passiert oder wenn sie sich verletzen oder wenn sie Sorgen machen, dann dürfen die auch ruhig traurig sein. Es gibt ja früher, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagt, dieses Indianer kennt keinen Schmerz. Ne? Daran glaube ich zum Beispiel nicht. Ja, ich glaube, Indianer darf auch Schmerz haben. Wieso nicht? Männer dürfen auch weinen. Warum nicht?
Auf jeden Fall. Definitiv.
Ja, und ich finde das in der Verarbeitung wichtig, als einen der ersten Schritt, dass man sagt, okay, dass man das wahrnimmt, aktiv, dass man sagt, okay, das tut mir weh, finde ich nicht gut, es stört mich, ne? Das darf man sagen. Mhm. Man darf auch weinen, man darf auch traurig sein über Dinge. Ne? Nur wichtig finde ich, dass man in diesen Phasen, dass man sich die zugesteht, und dass man die auch machen darf, warum nicht? Aber ich glaube, wichtig ist, um wieder rauszukommen, weil man muss ja irgendwie rauskommen, muss ja irgendwie weitermachen. Dass man sich dann irgendwann oder relativ zeitnah wieder fokussiert auf das, was eigentlich doch noch Gutes geblieben ist. Ne? Und was einem dabei helfen kann, das finde ich ganz toll bei dir, zum Beispiel Meditation, ne? Dass man einfach die Augen schließt, dass man zu sich kommt und dass man über die Dinge nochmal nachdenkt. Und ich glaube, was einem auch helfen kann, was mir hilft, ist das Gebet zum Beispiel. Ja? Dass man, weil was macht das Gebet? Ich bin ja Christ. Was macht das Gebet? Das Gebet hilft einem, das abzugeben. Ne? Mhm. Also man diese Schwere auf dem Herzen oder sozusagen die Sorge oder die Angst oder was auch immer das für ein Gefühl ist, das kann man abgeben. Ne? Ich gebe das zum Beispiel dem lieben Gott immer ab und sag: Guck mal, du hast doch alles gesehen. Das ist das, was mich stört. Kannst du mir helfen? Und alleine durch diese Aktivität, dass man was tut, nämlich meditieren, nämlich beten, nämlich drüber nachdenken. Allein durch diesen Prozess wird einem das Ganze schon erleichtert. Mhm. Und ich glaube, das ist in der Verarbeitung extrem wichtig, dass man das als ersten Schritt macht, auch wieder um zur Positivität zurückzufinden.
Mhm, auf jeden Fall. Also dieses Reflektieren, das habe ich auch für mich gefunden in dieser ganzen Zeit. Und das mache ich bis heute tatsächlich. Also das Ganze ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und ich meditiere nicht mehr morgens, aber für mich ist es ein Morgenritual geworden, jeden Tag zu reflektieren. Was war gestern gut?
Genau.
Dafür bedanke ich mich einfach so ins Universum heraus.
Genau.
Und fokussiere mich dann auf den Tag und worauf ich mich freue. Und das ist für mich auch ein absoluter ein Schlüssel zum Glück.
Super, so ein bisschen. Gut, super gut. Und ich glaube, was auch noch gut ist, ist eins, was du eben gesagt hast. Dankbarkeit. Mhm. Ja, dass man sich fokussiert oder wie kann man sich fokussieren? Ich glaube, das ist ein Weg, dass man sich mal aufschreibt, 3 Dinge, für die man dankbar ist. Ja, wenn man das zum Beispiel jeden Tag macht, dann hat man automatisch eine positive Einstellung zum Tag, zum Leben und das ist auch für das Herz gut. Weil wenn das Herz sich daran erinnert, wofür es dankbar sein kann, dann werden Glückshormone ausgeschüttet und diese Glückshormone, die können genauso wie jetzt negative Hormone das verursachen können, können Glückshormone auch das Positive steigern und zum Explodieren bringen. Mhm. Und das sieht man ja zum Beispiel, wenn wir verliebt sind oder wenn irgendwas ist, wo das Herz schneller schlägt, ne, dann merkt man das ja auch, ne, dass das Herz da mittendrin ist. Ne? Und diese Herzensangelegenheiten, die sind ja auch ein Teil von unserem Podcast hier. Und deswegen als Herzenstalk sprechen wir natürlich auch über das Herz die ganze Zeit, auch mit anderen Aspekten des Herzens.
Dein Doc. Nana-Moment.
Ja, genau. Was haben wir heute besprochen oder worüber haben wir uns ausgetauscht? In der Hoffnung, dass das vielen Menschen, die zuhören, was bringt. Wir haben gesprochen über das Broken Heart Syndrom. Da hattest du ja die Frage, was das genau ist. Und da haben wir gesehen, dass es da eine Erkrankung gibt, die so heißt, die benannt ist nach dem japanischen Tintenfischfalle. Und die heißt Takotsubo-Kardiomyopathie, also eine Herzerkrankung, die tatsächlich einen Herzinfarkt nachahmen kann, was die Veränderung im EKG betrifft, was die Blutwerte betrifft. Und diese Erkrankung hat bestimmte Charakteristika, die wir sehen im Ultraschall oder auch während der Herzkatheteruntersuchung. Und wir haben gesehen, dass es tatsächlich so ist, dass der Zusammenhang zwischen der Psyche, dem Seele und dem Geist und dem Herzen nachweislich besteht. Und gut fand ich auch, dass wir besprochen haben oder überlegt haben, wie man damit umgehen kann. Wie du umgehst, ich habe ein bisschen von mir erzählt. Und ja, die Frage an die Zuhörer ist natürlich, okay, was ist denn bei euch das, was euch bedrückt oder was euch Sorgen macht? Und vielleicht könnt ihr aus unserem Gespräch das ein oder andere mitnehmen, was euch hilft, damit besser umzugehen.
Ich bin mir sicher, auf jeden Fall.
Das glaube ich auch.
Und ich habe auch gelernt, dass ja, das tatsächlich nicht immer nur Falsches in der Bild steht. Da hatten sie doch einmal recht. Aber ich bin sehr froh, dass du mir das jetzt erklärt hast.
Sehr gut, sehr gut.
Dir vertraue ich 10-mal.
Mehr als du willst. Genau. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut.
Auf jeden Fall. Also da vertraue ich dem Herzensdoc definitiv mehr.
Sehr schön, wunderbar.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Bis bald. Mach's gut.
Ganz ohne Termin kommst du auch das nächste Mal direkt wieder dran bei Herzensdoc Nana. Er verarztet dich mit Wissen rund um deine Gesundheit. Sicher dir die Sprechstunde mit Empathie mit einem Klick. Abonniere Leben auf Punkt der Podcast und wir hören uns gleich schon wieder. Noch schneller zu Nana geht's natürlich über seine Homepage. Herzlich willkommen auf herzensdoc.de.